ARD.
Ein stimmungsvoller Einstieg heute. Rostock ist nämlich im Ausnahmezustand. Fast 140 Schiffe im Wasser, 20 Bühnen an Land, verteilt vom Stadthafen über den Neuen Markt bis zum Strand von Warnemünde und über 200 Künstler, die auftreten werden. Die 33. Hanse Sail steht in den Startlöchern. Aber wie konnte aus einer buchstäblichen Schnapsidee alles eigentlich so groß werden? Mein Name ist Nilja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns unter anderem in der App der ARD Audiothek. Seit nun 33 Jahren verwandelt sich die Hansestadt Rostock traditionell im August in ein maritimes Riesenfest. Jedes Jahr reisen Großsegler und Traditionsschiffe aus der ganzen Welt eigens dafür nach Rostock. Und etwa 500.000 Besucher kommen dafür in die Hansestadt. Und wir sprechen heute darüber, wie eben einst aus einer Schnapsidee nun ein Schnapszahljubiläum werden konnte. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns hier heute jemanden eingeladen, der wirklich von Anfang an buchstäblich mit im Boot war, möchte ich sagen. Herzlich willkommen an Rostocks ehemaligen Oberbürgermeister Roland Medling. Hallo.
Hallo, Frau Freie.
Herr Medling, als erste Frage für die Menschen, die jetzt nicht in Rostock verwurzelt sind. Wie sind Sie denn eigentlich zur Hanse Sail gekommen? Oder welche Rolle haben Sie dabei gespielt?
Das ist sicherlich schon wieder eine lange Geschichte. Ich habe in Rostock studiert und nach dem Studium im Hafen Rostock gearbeitet. Und als die Wende kam, sollten die Aufgaben, mit denen ich mich im Hafen beschäftigt habe, und das war an erster Stelle der Fährverkehr, in die Verwaltung der Hansestadt Rostock verlagert werden. Und kaum dort angekommen, also nach 14 Tagen, schickte mich der damalige Amtsleiter Karl Ernst Eppler in eine Beratung, wo es um ein Volksfest im nächsten Sommer gehen sollte. Und ich sollte aufpassen, dass kein oder nicht zu viel Unsinn passiert.
Und das war dann schon die Idee zur Hanse Sail sozusagen?
Die Idee der Hanse Sail, die hatte einen Bremer Kaufmann. Der war hier mit einem Versicherungskonzern in Rostock tätig geworden, gleich nach der Wende. Der Gerling-Konzern Wolfgang Schierenbeck war sein Regionalleiter hier für den Norden Ostdeutschlands. Und Wolfgang Schierenbeck kam aus Bremen, hat in Bremerhaven gerade Windjammer 90 erlebt gehabt und das gewaltige Marketingpotenzial, das eine solche Veranstaltung in sich birgt, erkannt und versucht mit den richtigen Kontakten in Rostock eine solche Idee für ein solches Fest auch hier zu platzieren. Und wie man sieht, ist ihm das gelungen. August, Ende August hatte er Kontakt mit Rostockern, die auch Verbindung zum damaligen Oberbürgermeister Klaus Killimann hatten. Und dann ist diese Idee Stück für Stück auch in die Stadtverwaltung hineingewachsen. Und wie schon gesagt, Mitte Oktober 1990 bin ich mit diesem Thema das erste Mal in Berührung gekommen, aber so infiziert, dass es mich bis heute als sehr positive Krankheit immer noch begleitet.
Positive Krankheit. Kleiner Funfact an dieser Stelle. Ich habe aufgehorcht gerade, denn ich komme ursprünglich aus Bremen. Ich bin auch gebürtige Bremerin.
Deswegen. Dann haben Sie in Ihrer kleinen Schwesterstadt Bremerhaven auch die Zielveranstaltungen erlebt und genossen?
Habe ich tatsächlich. Damals noch zur Musical-Zeit und da sind wir, glaube ich, sogar aufgetreten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir bleiben mal in Rostock. Wie ging es dann weiter? Also die Idee war jetzt geboren. Sie haben schon gesagt, Sie sind dann in der Verwaltung damit konfrontiert worden mit dieser Idee. Wie ist denn daraus jetzt dieses Großereignis erwachsen?
Also zum damaligen Zeitpunkt, im September, Oktober, waren es Vertreter aus der Rostocker Wirtschaft, aus den Medien, unter anderem war auch der damalige Chefredakteur der Ostsee-Zeitung mit in einem kleinen Komitee, das über diese Veranstaltung, ohne zu wissen, worum es wirklich ging, geredet und geplant haben. Zu einer wirklichen Aktion wurde es mit einer Beschlussvorlage in der Rostocker Bürgerschaft. Wie schon gesagt, ich kam aus dem Hafen, habe internationale Arbeit durchaus auch im Hafen organisiert und konnte mit einer Beschlussvorlage die Rostocker Bürgerschaft zum damaligen Zeitpunkt schon im ersten Anlauf überzeugen. Das ist mir später als Oberbürgermeister wesentlich schwerer gefallen. Aber 1990 im Dezember gab es eine einstimmige Zustimmung in der Rostocker Bürgerschaft, ohne dass die Damen und Herren damals, glaube ich, genau wussten, was auf sie zukommt, für eine solche Veranstaltung der Superlative. Denn wir wollten um Olympia werben, wir wollten die Infrastruktur der Stadt vorantreiben, wir wollten das Selbstbewusstsein der Rostockerinnen und Rostocker stärken. Und natürlich haben wir darauf gebaut, dass Rostock ja als Stadt am Meer, Hafen, das Welttor der damaligen DDR war, waren wir hier ja über die Hälfte der Rostocker waren mit der maritimen Wirtschaft verbunden, verknüpft. Das könnte ein Selbstläufer werden, haben wir gedacht. Aber natürlich haben wir geahnt, dass in 8 Monaten es eben doch ein kleiner Hindernislauf wird bis zu der Veranstaltung, die im Juli 1 Millionen Publikum erreicht und begeistert und auch dauerhaft für diese Veranstaltung eingenommen hat.
Nun haben wir einen Einspieler zu genau dieser Bürgerschaftsvorlage, vorbereitet von Bernd Karlauch.
Für Rostock besteht mit der Öffnung der Grenzen und dem wachsenden Bewusstsein in Europa, dass der Brückenschlag der Zusammenarbeit mit Osteuropa von entscheidender Bedeutung für die Zukunft des Kontinents überhaupt ist, eine einzigartige Chance, mit einem Windjammertreffen das Interesse im In- und Ausland auf sich zu ziehen. Rostock wäre der bisher am weitesten ostwärts gelegene Austragungsort einer solchen Großveranstaltung, die Menschen verbindet und zum Abtragen traditioneller Grenzen beiträgt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie hatten im Oktober damit Kontakt. Im Juli, das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass die Hanse-Sale im Juli stattfand, ne? Zum ersten Mal. Und dann danach ging es dann in den August.
Ja, es gab noch eine kleine Ausnahme und das war 1996, als wir von der International Sail Training Association, also von der Dachorganisation der Windjammer-Treffen in dieser Zeit, die offizielle Cadillac Tallships Regatta verliehen bekommen haben. Mhm. Und das war dann Anfang Juli 1996. Aber unsere Marketingidee, die mit der erfolgreichen ersten Hanse-Sail geboren war, hieß, wir legen uns im Termin fest und das zweite Augustwochenende soll es sein, das zweite Augustwochenende auch in den kommenden Jahren für ein großes Hafenfest in Rostock.
Jetzt hört sich das ja alles so ganz einfach an, ne? Sie haben da eine tolle Idee, Sie laden die Schiffe ein, aber dass die erste Sail dann ja überhaupt an den Start gehen konnte, war ja nicht selbstverständlich. Wie ging es denn wirklich los und wer hat es eigentlich erfunden? Also war das der Bremer Kaufmann oder gab es da noch wen?
Ja, es war schon der Bremer Kaufmann, der diese Idee einer Sail in Rostock, die schon im Oktober den Namen Hanse-Sail bekommen hat, hier gesetzt hat. Also Wolfgang Schierenbeck hat Enthusiasten zusammengesucht und ja, wie schon gesagt, seit Mitte Oktober gehörte ich dazu und stand dann am Ende an der Spitze der Bewegung und es war eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Der damalige Bürgerschaftspräsident Christoph Klemann hat im ersten Gespräch etwas skeptisch, aber sehr wohlwollend reagiert. Aber wir haben zum damaligen Zeitpunkt eine Reihe von Beratern, die es auch wirklich gut gemeint haben, unter anderem aus Bremen hier im Rostocker Rathaus gehabt. Und die sprachen natürlich von ihren Erfahrungen, dass ein solches Segelfest auch in Bremerhaven mit 2, 3, 4 Jahren Vorlauf nur organisiert werden konnte. Und das ist Wahnsinn, wenn wir hier in Rostock aus dem Stand eine solche Veranstaltung produzieren wollen. Gerade weil die Hotelbetten fehlten, weil es noch nicht genügend öffentliche Toilettenanlagen gab. Die Erfahrungen der Rostocker, insbesondere der Warnemünder war ja im Sommer, wurde Brause und die Bockwurst knapp, weil die Versorgung nicht sichergestellt werden konnte, rund um die Uhr, wenn es heiß wurde. Also die Sorge war schon groß und die Skepsis wurde intensiv eingepflanzt in einige Bereiche der Rostocker Verwaltung, insbesondere auch in das Büro des Oberbürgermeisters. Aber mit der Zusage der Bundeswehr, der deutschen Marine, damals hieß sie noch Bundesmarine, dass die Gorch Fock als Teilnehmer nach Rostock kommt und dass die deutsche Marine zum damaligen Zeitpunkt auch ihre Partner weltweit zu dieser Veranstaltung in Rostock einladen wollte, hat das Eis gebrochen, so der Wahrheit gehört. Ja. Aber dass dieser Brief der deutschen Marine im Büro des Oberbürgermeisters zunächst ein, zwei Wochen lang nicht auffindbar war.
Oh.
Und wir hatten aber zum Glück eine Kopie im Büro, so dass wir Dr. Kielimann, der von Anfang an von dieser Idee begeistert war, aber natürlich skeptisch auch als frisch gewählter Oberbürgermeister. Aber leider ist er ja in diesem Jahr verstorben. Klaus Kielimann war einer der ganz großen Stützen für diese Veranstaltung. Er hat an der Seite des Organisationsbüros, des Festkomitees gestanden und hat auch die Reihen im Rostocker Rathaus geordnet, damit so einigermaßen die Mannschaft auch hinter uns stand.
Und wie lief dann jetzt die erste Hanse-Sail? Also lief das dann, Sie haben jetzt ja von den Vorbereitungen erzählt. Wie war das dann, als dann das erste Mal tatsächlich im Juli die ganzen Schiffe da waren? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich war leider nicht dabei.
Aber bisher, glaube ich, erstmalig und einmalig 7 Drehteams des NDR waren dabei.
Oh, wow.
Und haben damals über 200 Beta-Kassetten mit Material aus der ersten Hanse-Sail zusammengetragen. Vielleicht gibt es das eine oder andere Band noch.
Mhm.
Ja.
Da müssten wir gucken.
Da
wie haben Sie es erlebt?
Wie habe ich es erlebt? Ursprünglich wollten wir die Hanse-Sail eine knappe Woche durchführen, haben aber den Auftakt der Hanse-Sail dann schon auf den Freitag davor, sprich vom 19. bis zum 28. Juli 1991 gelegt.
Mhm.
Am 19. Juli waren noch keine Schiffe in Rostock, aber wir haben mit einem kleinen Festkonzert, einer Festveranstaltung, damals auf dem Platz der Jugend, die Hanse-Sail eröffnet. Wir hatten schon zum Auftakt viele internationale Gäste in Rostock. Und als erster Großsegler traf, glaube ich, am Dienstag dann in der Hanse-Sail-Woche die Kapitän Miranda in Warnemünde auf dem Passagierquay ein. Das erste Mal war der Passagierquay auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Ne? Vorher war das ja Grenzgebiet und mit einem großen Zaun abgeschottet. Die Miranda ist von einem enthusiastischen Rostocker Publikum begrüßt worden. Die Trommelklänge sind noch in meinen Ohren von der Besatzung der Miranda. Und obwohl es dann anfing zu regnen, war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, die Hanse-Sail wird ein Erfolg. Und dann trudelten ja auch die Großsegler, über 112 Traditionsschiffe dazu, im Rostocker Hafen ein. Es war eine Augenweide, ein Jubel der Rostockerinnen, Rostocker, aber auch vieler tausend Touristen, die damals nach Rostock gekommen sind. Es war schon ein besonderer Moment und eine ganze Stadt war stolz auf das, was hier zelebriert wurde.
Hätten Sie wahrscheinlich am Anfang im Oktober nicht gedacht.
Das habe ich in dieser Dimension natürlich nicht erwartet, obwohl wir im Oktober, November uns mit den großen Hafenfesten in Bremen, in Bremerhaven, in Hamburg zum Hafengeburtstag, aber auch mit Brest und Amsterdam beschäftigt hatten. Wir hatten uns umgeschaut. Wir haben natürlich die Kieler Woche 1991 besucht, um Schiffe und vielleicht auch den einen oder anderen Markthändler für den Rostocker Hanse-Sail-Markt abzuwerben. Und ich sehe immer noch und höre die Kelly Family, die auf dem Vorplatz in Warnemünde vor dem Hotel Neptun in Richtung Ostsee die Grüße der Hansestadt sendete und sagte: Hier, wir feiern, wir laden euch ein und wenn ihr uns einladet, dann kommen wir auch zu euch. Also das waren schon sehr emotionale Momente, die wir 1991 dort erzeugen konnten.
Was war denn damals förderlich? Es hat ja wirklich nicht lange gedauert, bis es dann soweit war. Genau, was hat Ihnen geholfen?
An erster Stelle hat uns natürlich geholfen, dass zum damaligen Zeitpunkt sehr viele Menschen, es klingt ein bisschen bitter, arbeitslos geworden sind. Aber unter diesen Menschen, die einen Neuanfang suchten, waren enorm fähige, gut strukturierte und organisationstalentseitig vorbelastete Menschen, die im Hanseseel-Büro eine neue Heimat gefunden haben. Also wir sind ein schlagkräftiges Team geworden und wir konnten darauf bauen, dass die früheren Betriebe der Seeverkehrswirtschaft ein großes Interesse daran hatten, zu zeigen, dass Wirtschaft, maritime Wirtschaft, dass der Hafen, dass die Reederei, dass die Bagger- und Bergungsreederei hier weiterhin funktionieren. INROS als Planungsbüro hat uns zur Seite gestanden. Sie haben ja viel Energie, Zeit reingelegt, damit wir zügig auch die Planungen für die improvisierte Hafengestaltung erhalten haben. Heute würde so etwas nicht nur Monate, sondern wie wir für die Brücke im Stadthafen erleben, Jahre dauern. Damals war Enthusiasmus und Können gepaart, auch mit einer gewissen Toleranz und Vorfreude in den Verwaltungen.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Sie haben es jetzt eben schon angedeutet. Wäre das aus Ihrer Sicht heute so noch möglich, so ein Großereignis aus dem Nichts zu stampfen?
Also ich glaube, dass eine solche Chance einmalig war mit der Wende. Es sind heute doch sehr viele Vorschriften und die Verwaltungen sind inzwischen auch an mancher Stelle so gewachsen wie in Deutschland allgemein üblich. Und das heißt, auch in Rostock dauert der eine oder andere Prozess deutlich länger.
Rostock, also die Hanseseel ist ja für Rostock wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, kann man ja sagen, ne? Was war es oder was ist es bis heute, dass das dann so zum Alleinstellungsmerkmal macht?
Also nur durch dieses Alleinstellungsmerkmal sind wir groß geworden. Entgegen der Ratschläge, die uns damals auch Veranstalter zum Beispiel aus Bremen gegeben haben, nur alle 5 Jahre ein solches Fest zu veranstalten, haben wir gesagt, den Enthusiasmus, die Euphorie des ersten Jahres nehmen wir auch in die Zukunft mit. Wir machen daraus eine jährliche Veranstaltung. Und wir machen daraus eine Veranstaltung, die auch ganzjährig vorbereitet wird, die auch ganzjährig sich um die Schiffe, die ja Kulisse bei den meisten Hafenfesten nur schieben, um diesen Schiffen auch dauerhaft eine Zukunft zu verleihen. Wir unterstützen die Schiffe seit 1991 von der ersten Stunde an in ihren Anstrengungen, sie als europäisches Kulturgut zu erhalten. Ich denke da, 1991 konnte zum Beispiel die Tavarisch, das ist die Gorch Fock, die heute in Stralsund wieder Menschen aus aller Welt anzieht, die Tavarisch konnte nur deshalb an der Hanseseel in Rostock teilnehmen, weil wir 200 Überlebensanzüge für die Mannschaft und Passagiere, die das Schiff hier an Bord genommen hat, organisieren und relativ preiswert für das Schiff bereitstellen konnten. Das war eine große Unterstützung und die Tavarisch, aber auch viele andere Schiffe haben es den Rostockern eben durch ihre Teilnahme, durch ihre regelmäßige Teilnahme an den folgenden Zählveranstaltungen gedankt, dass wir für sie da waren und sie eben nicht nur als Kulisse betrachtet haben, sondern als echte Partner.
Ja, es ist ein Geben und Nehmen, so wie das klingt. Vielleicht können Sie noch weiter ausführen, was wird dafür getan, dass sich die Crews wohlfühlen bei Ihnen in Rostock?
Wir haben ein einmaliges Betreuungssystem aufgebaut. Bei den Zählveranstaltungen in der Welt gibt es Liaisons. Ne? Das wird organisiert und dann werden Freiwillige rekrutiert, die die Schiffe begleiten. In Rostock ist ein Stamm von weit über 100 Schiffsbetreuern aufgebaut worden, von 15 bis 80 Jahre alt. Und sie versuchen wirklich jeden Wunsch von den Augen des Kapitäns und den Besatzungsmitgliedern abzulesen.
Ach toll, und dann ist das tatsächlich so eine Freundschaft zwischen Kapitän und der Landcrew, sag ich mal. Und dann.
Das sind Freundschaften auch fürs Leben geworden. Viele unserer Betreuer sind anschließend auch auf kleine Turns dieser Schiffe in europäischen Häfen eingeladen worden. Das sind also Verbindungen, Verbindlichkeiten, die wirklich prägend sind bis heute. Und es ist so wichtig, dass dieses Kümmern und dieses persönliche Ansprechen der Schiffe, des Kapitäns, der ja auch ab und zu mal wechselt, des Eigners, der ab und zu einmal wechselt, dass das in Kontinuität erfolgt. Und das war eine der Stärken, die wir im Hanseseel-Büro vorweisen konnten.
Kann man sagen, dass Rostock dadurch, durch diese wirklich sehr liebevolle Betreuung, zum Heimathafen für die Schiffe aus der ganzen Welt geworden ist?
Ja, in jedem Falle ist die Hanseseel fest im Kalender, ich würde einfach sagen, eines jeden Traditionsseglers im mitteleuropäischen Raum verbucht. Da hat, wie schon gesagt, beigetragen, dass es relativ einfach ist, das zweite Augustwochenende dort zu definieren. Und als zweites kommt dazu, dass wir für die Schiffe nicht nur Mitsegler, zahlende Kunden während der ersten Hanseseel und in den Folgeveranstaltungen organisiert haben, sondern dass wir uns um viele Schiffe mit der Einrichtung einer Buchungszentrale im Hanseseel-Büro ganzjährig gekümmert haben, dass diese Schiffe auf den Tourismuskarten der Welt auch bemerkt werden. Und das ist bis heute so. Zu Hochzeiten haben wir zu Hanseseel über 30.000 Plätze auf den Schiffen verkauft und ungefähr 10.000 Plätze dann auch für Touren, für Mitsegeltouren auf Traditionsegelschiffen dann in der Saison. Und auch dafür waren Schiffe natürlich dankbar. Und diese Verbindlichkeiten haben mit dazu beigetragen, dass auch 1995, als zeitgleich mit der Hanseseel zum Beispiel in Amsterdam die Seel stattfand und wir Sorge hatten, dass Traditionssegler dann um Rostock eine Kurve drehen. Nein, auch 17 Traditionssegler aus Holland kamen eben 1995 zur Hanseseel und haben die Hanseseel Rostock der Seel Amsterdam vorgezogen. Also netter kann man, glaube ich, nicht Danke sagen.
Herr Mittling, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie haben ja eben schon gesagt, ich habe gelesen, dass es 12.000 Mitsegelangebote allein in diesem Jahr sein sollen für die Hanseseel. Und wenn man jetzt das Pech hat und leider trotzdem nicht mehr mitkommt, dann habe ich Sie richtig verstanden, dass man im Nachhinein aber auf die Schiffe vielleicht noch raufkommt, über Ihre Buchungszentrale womöglich auch.
Ja, die Buchungszentrale bietet also auch in den Folgewochen gleich im Anschluss an die Hanseseel Touren an, Schiffe, die aus Rostock ihre Heimathäfen wieder ansteuern, nehmen ebenfalls Gäste mit. Alles das kann man im Hanseseel Buchungsbüro erfragen.
Das ist doch mal ein wunderbarer Hinweis für den Fall, dass man es jetzt nicht nach Rostock geschafft hat zur Hanseseel. Wir kommen jetzt mal zum wirtschaftlichen Aspekt der Hanseseel. Wir haben dafür auch einen Einspieler von Bernd Karlauch. Hören wir noch mal rein.
Für die Vorbereitung und Durchführung der Hanseseel 2024 hat das Büro Hanseseel Gesamtkosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro geplant. Das Geld wird im Wesentlichen für das Kulturprogramm, Logistik und Infrastruktur sowie für Sicherheit und Personal ausgegeben. Zur Refinanzierung wird mit Erlösen in Höhe von 390.000 Euro aus Werbeeinnahmen, 238.000 Euro aus der Vermarktung von Standflächen und 230.000 Euro aus dem Verkauf von Mitsegelmöglichkeiten auf den Traditionsschiffen gerechnet. Nach zuletzt erhobenen Statistiken hat die Hanseseel 2019 für einen Bruttoumsatz von 24 Millionen Euro gesorgt. Den größten Anteil daran hatte damals das Gastgewerbe mit 13,7 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen im Zusammenhang mit der Hanseseel lagen bei rund 1,5 Millionen Euro.
Herr Mittling, was haben Sie in den Gründungsjahren denn getan, damit das Geld wieder reinkommt? Oder was muss heute vielleicht noch getan werden?
Die Seel ist schon eine besondere Veranstaltung für Rostock und 1991 bis 1995 haben wir die Veranstaltungen fast kostenneutral für die Hansestadt Rostock organisieren können. Da sind an erster Stelle natürlich Sponsoring-Leistungen, die in die erste Hansestadt geflossen sind. Und die erste große Leistung kam damals aus dem Hafen Rostock, also ehemals VEB Seehafen Rostock, jetzt in der Privatisierung. Der damalige Hafendirektor Dieter Noll hat, glaube ich, 150.000 D-Mark sehr gerne an die Hansestadt gegeben, bevor sie bei der Treuhand gelandet wären. Also 150.000 D-Mark war damals eine sehr große Zahl. 50.000 D-Mark haben wir von der Deutschen Seereederei bekommen. Aber Wolfgang Schierenbeck, der ja als Versicherungsmakler auch über sehr gute Drähte in die Wirtschaft verfügte, der hat zum Beispiel BAT und Brinkmann, das waren damals große Zigarettenkonzerne, die noch werben durften mit jeweils 50.000 D-Mark waren damals deutlich mehr wert als heute 50.000 Euro. Also 50.000 D-Mark zweimal von Zigarettenwerbung bildeten den Auftakt. Und der größte Deal im Sponsoring ist uns mit den Hamburger Brauereien gelungen. Da muss ich vielleicht dann noch eine kleine Geschichte erzählen. Aber zunächst erstmal, die wesentliche Einnahme zur ersten Hansestadt war der Markt. Da haben wir mit dem Veranstalter des Hamburger Doms zusammengearbeitet. Das war wirklich ein Glücksgriff. Und als wir schon Sorge hatten, dass die Budgets uns überrollen, sind die Hamburger Dom Schausteller verpflichtet worden, ne? Wenn sie in Hamburg stehen durften, mussten sie auch zu Hansestadt kommen. Wir haben über 1 Million D-Mark an Markteinnahmen im ersten Jahr generiert von Leuten, die auf dem Markt aber auch, glaube ich, gutes Geld verdient haben, denn fast alle wollten im Folgejahr auch bei den hanseatischen Hafentagen der kleinen Seel wieder mit dabei sein.
Und heute ist es ein Selbstläufer.
Naja, ein Selbstläufer ist es nicht. 1995 haben wir das erste Mal Geld aus der Stadt für die Seel dazu bekommen. Es waren 200.000 Mark im Zusammenhang mit der Aufwertung der Seel 1995 zur 777-Jahr-Feier. Für diese 777-Jahr-Feier Aufwertung der Seel gab es damals 840.000 D-Mark als Zuschuss von der Stadt. Und diese 840.000 D-Mark haben sich mit rund 420.000 Euro in den Folgejahren verstetigt. Das ist der planmäßige Zuschuss aus den Budgets der Hansestadt Rostock bis heute. Bis 1995 haben wir auch alle Personalkosten im Büro, inklusive auch der Infrastrukturmaßnahmen, die das Büro Hanseseel im Stadthafen durch Errichtung von Schwimmstegen beispielsweise investiert hat, aus eigenem Aufkommen erbracht. Das ist ein, glaube ich, einmaliger Effekt bei einer öffentlichen Veranstaltung.
Man muss ja auch sagen, dass die Hanseseel eine enorme Werbewirkung für die Stadt auch mit reinbringt, ne?
Ja, also es gab natürlich Bewertungen auch der Medienergebnisse der ersten Hansestadt. Dort sind ja weit über 800 Presseartikel in Deutschland, in Europa zur Hansestadt entstanden. Ganz abgesehen natürlich davon, dass zur Hansestadt alle Hotels und Pensionen nicht nur in Rostock, sondern im Umkreis von 50 Kilometern Mitte der 90er Jahre war es schon bis in Richtung Lübeck alles ausgebucht. Das sind alles Effekte gewesen und nun kommt inzwischen noch dazu, dass wie überall üblich unsere Hoteliers sogar die Preise verdoppeln oder 200 oder 300% Aufschlag nehmen.
Herr Miedling, Sie haben eben eine Anekdote uns noch angekündigt. Wie war das denn mit der Brauerei?
Wir waren ja Newcomer und hatten keine ganz große Erfahrung, was Sponsoringleistungen bei einer Veranstaltung anging. Und der Vorstandschef der Becks Brauerei, die Becks Brauerei hatte gerade die Rostocker Brauerei übernommen, kam zu uns ins Büro und wir haben uns über die Veranstaltung unterhalten und wir haben Herrn Albrecht damals, glaube ich, gesagt, wir würden uns vorstellen, 200.000 D-Mark als Sponsorleistung der Becks Brauerei, der Rostocker Brauerei. Und Da wurden wir tatsächlich ausgelacht und wurden wir daran erinnert, wir haben doch gerade die Rostocker Brauerei gekauft. Wir sind hier Platzhirsch, wir sind vor Ort, wir machen das und da müssen wir auch nichts für bezahlen. Ja, und dann haben wir ja von der besonderen Freundschaft gehört, die zwischen Bremen und Hamburg besteht, und hatten ein Gespräch mit Hamburger Brauereien und die haben sich dann einen Spaß daraus gemacht und haben gesagt, dann übernehmen wir das. Und ich glaube, es ging weniger darum, Rostock eine große Freude zu machen, sondern den Bremern diese Freude rüberzureichen. Und tatsächlich sind die Hamburger Brauereien Jever, Holsten und Ratsherrn dann mit 200.000 Mark, mit einem Scheck und mit der Kutsche, mit der Holsten-Kutsche vor dem Rostocker Rathaus aufgefahren und ja, dann musste die Rostocker Brauerei damals darum bitten und betteln, auf der Hansesee präsent sein zu dürfen. Durften sie dann auch im ganz kleinen Rahmen und zugegebenermaßen ab 1992, das sollte dann auch nicht wieder passieren, hatte die Becks Brauerei und die Rostocker Brauerei gesagt, ist die Rostocker Brauerei der Hauptsponsor der Veranstaltung. Das sieht man ja bis heute, wer durch den Rostocker Stadthafen geht, wird das tolle Banner der Rostocker Brauerei, das wieder schon seit 2 Wochen am Brückenkran prangt, sehen. Das ist eine von diesen dauerhaften Freundschaften geworden. Gemeinsam mit der Rostocker Brauerei haben wir dann die Partner, die auf der Hanseseel mit dem Bierverkauf Geld verdienen dürfen, ausgesucht. Und das war niedlich. Mit der Rostocker Brauerei, das habe ich damals dann auch lernen müssen, ist das wie mit einer Bank. Die besten und die schlechtesten Kunden haben Plätze auf der Hanseseel dann bekommen, ne, damit die einen gute Kunden bleiben und die anderen vielleicht ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Brauerei ausgleichen können. Aber das ist eben ein kleines bisschen Geschichte, wie das Leben überall sie schreibt.
Jetzt müssen wir noch mal auf ein anderes Highlight eigentlich gucken, die großen Russen. Die großen russischen Schiffe sind lange Zeit nach Rostock gekommen mit Windjammergeschichten. Und wie sehr fehlen sie ihnen heute?
Also man kann schon sagen, dass mit den russischen Schiffen, 1991 waren es ja doch sowjetische Schiffe, haben wir ein Stück Geschichte der Hanseseel mitgeschrieben. Wir haben zu den russischen Schiffen eine besonders enge Freundschaft aufbauen können mit der Sedow, mit der Kersones, mit der Mir, wie schon gesagt, auch mit der Tavarisch. Wir sind für diese Schiffe da gewesen, auch in schweren Zeiten. In der Mitte der 90er Jahre lag Russland ja de facto am Boden. Wir haben damals die russischen Schiffe im wahrsten Sinne des Wortes über den Winter gebracht. Wir haben sie in Rostock aufgenommen und sie mit Strom und den wichtigsten Dingen fürs Leben versorgt. Aber diese Schiffe waren eben auch verlässlicher Partner und Hingucker einer solchen Veranstaltung. Es gibt nicht wenige oder es gibt nur sehr wenige Veranstaltungen, die von sich behaupten können, dass das weltgrößte traditionelle Segelschiff, die Sedow, eben so regelmäßig mit dabei war. Ja, und wir haben mit diesen Schiffen, ja, und gerade in dieser Zeit, wo in der Ukraine ein völkerrechtswidriger Krieg tobt, auch ganz andere Zeiten erlebt. Ein ganz besonderes Ereignis war eben 9/11, damals die Türme des World Trade Centers einstürzten, haben wir 5 Tage danach in Rostock auf der Mir eine Zusammenkunft, eine Ausfahrt mit fast 60 Nationen an Bord durchgeführt. Das war unsere Antwort, unser Zeichen für 9/11. Diese Welt gehört zusammen. Und es ist natürlich unglaublich symbolträchtig, auf einem Schiff Mir, das Welt und Frieden zugleich bedeutet, also beinahe 60 Nationen zusammenzubringen und zu sagen, wir sind Vertreter einer gemeinsamen Welt. Würde ich mir natürlich wünschen, ne, dass wir an diese Zeit auch wieder anknüpfen können. Und dafür müssen wir, meine ich, auch ein bisschen mehr tun.
Ja, die Hanseseel ist ja auch unter dem Motto, die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein, damals an den Start gegangen. Was ist denn davon aus Ihrer Sicht denn geblieben?
Die Hanseseel ist weiterhin ein Treffen von Nationen aus dem Ostseeraum. Es ist ein klares Zeichen, dass wir hier setzen für eine gemeinsame Welt. Und da müssen wir auch sehr sensibel mit umgehen, ne? Denn die Hanseseel steht eben für die Weltoffenheit. Sie steht dafür, dass die Welt immer kleiner und die Heimat immer größer wird. Mhm. Und das heißt, dass wir natürlich weiterhin Verbindungen, Verbindlichkeiten in alle Richtungen halten müssen, dass zivilgesellschaftliche Kontakte auch in schweren Zeiten überall hin ausgebaut werden müssen. Das war eine Stärke der Hanseseel und das wird sie auch bleiben. Ich hoffe, dass es gelingt, auch zu Hanseseel wieder alle Nationen unter einem Dach zu vereinen und gemeinsam zu feiern und gemeinsam Pläne für die Zukunft zu schmieden, denn das funktioniert wirklich nur gemeinsam.
Jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Sie haben gesagt, über die Stärken gesprochen der Hanseseel und eine wirkliche Stärke, das war ja in den vergangenen Jahren Holger Belgardt. Holger Belgardt war lange Jahre der Chef der Rostocker Hanseseel und ist jetzt Anfang des Jahres an seiner schweren Krankheit verstorben. Und ich war in diesem Jahr tatsächlich, wie es manchmal so kommt, an dem Tag im Studio in Rostock, als die Nachricht kam, dass Herr Belgardt verstorben ist. Das heißt, es ist in diesem Jahr die erste Sale ohne ihn. Vielleicht können Sie einmal sagen, was das so für Sie, für die Sale bedeutet.
Also auch diese Sale ist natürlich eine Sale mit Holger Belgardt. Seine Ideen, sein Enthusiasmus, seine Leidenschaft, auch Leute zu begeistern, das lebt natürlich fort. Und am Freitagabend, wenn die Johann Smith im Hafen einläuft, 20.30 Uhr, wird die Kanonengesellschaft Concordia auf der Mittelmole in Warnemünde einen Ehrensalut für Holger Belgardt schießen. Ja, das machen die Kanoniere aus vollem Herzen, denn auch das internationale Kanonierstreffen ist im Rahmen der Hanseseel und natürlich von Holger Belgardt gefördert und entwickelt worden. Jetzt sind neue Mitstreiter am Werk und ich drücke die Daumen, dass es gelingt, diesen Geist, den Holger, auch der Hanseseel gegeben hat, zu erhalten. Er war unglaublich kreativ. Er wusste über alle Schiffe ihre Stärken und Schwächen Bescheid. Er war voller Ideen und hat Leute mitreißen können. Das ist ein Punkt, da müssen sich auch alle dran messen lassen, die heute Verantwortung für die Hanseseel tragen. Ja, Sie hören, Holger fehlt mir und ich glaube, Holger fehlt auch ein Stückchen in der Veranstaltung. Aber ich sehe natürlich auch, wie mit großem Fleiß und mit Energie und auch mit neuen Ideen im Hanseseel-Büro auch das Erbe Holger Belgardts wachgehalten wird.
Wie lange war er Chef der Hanseseel? Haben Sie das im Kopf noch?
1999 ist er zu uns gestoßen und 2005, als ich Oberbürgermeister geworden bin in Rostock, da hat Holger die Leitung des Büros Hanseseel übernommen und sehr erfolgreich bis zum Jahr 2019 dann auch geführt. Sie hören, mir fällt es sehr schwer, diese erste Seel ohne Holger Belgardt zu erleben.
Herr Mittling, vielleicht bleiben wir mal dabei. 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre Hanseseel, da haben Sie ja mit Herrn Belgardt auch oder ja zusammen auch sehr viel erlebt. Vielleicht haben Sie mal die besten Stories dabei. Was ist Ihnen da so in Erinnerung geblieben? Was war das?
Oh, jetzt haben Sie ein Buch aufgeschlagen. Über jedes Jahr Hanseseel können wir Geschichten erzählen. Ne? Aber eine besondere Geschichte, zum Beispiel mit Holger Belgardt, war, dass wir im Jahr 2003 zum Stadtjubiläum St. Petersburg gefahren sind mit der Sachsenseel an Bord der Kersones. Und an Bord der Kersones hatte Holger ein besonderes Gastgeschenk, nämlich einen Orang-Utan aus dem Rostocker Zoo. Das war unser Gastgeschenk an den Zoo in St. Petersburg. Und ich glaube, es war das ungewöhnlichste Gastgeschenk, das auf einem Segelschiff je übergeben worden ist.
Und wie viel von Roland Medling selbst steckt denn in der Sale? Andere Frage, hätte es die Sale ohne Sie gegeben? Sie lachen schon.
Es hätte wahrscheinlich eine etwas andere Seele gegeben, ne? Aber ich habe ja schon erzählt, dass diese Seele das Werk von Enthusiasten, von tausenden Enthusiasten aus Rostock und Umgebung war. Die Ideen, die im Hanseseel-Büro gesprudelt sind, haben natürlich verschiedene Väter und Mütter. Die Hanseseel ist schon ein besonderes Baby auch für mich.
Nun geht's ja los mit der 33. Ausgabe. Und wie viele Schiffe in diesem Jahr mit dabei sein werden, das weiß auch Bernd Karlauch.
Insgesamt 138 Schiffe werden in diesem Jahr die 33. Hanseseel besuchen. Zwei Großsegler können wider Erwarten nicht dabei sein, sowohl die brasilianische Cisne Branco als auch die polnische Dame Ladegi haben Schäden an den Maschinen gemeldet und werden ihre Reise nach Rostock nicht rechtzeitig antreten können. In diesem Jahr werden etwa 15 Schiffe anlegen, die älter als 100 Jahre sind. Der Hochseekutter Landrat Küster ist das älteste. 1889 lief er in Hamburg vom Stapel, befuhr lange Jahre als Fischer die Nordsee. 1997 wurde das Schiff aufwendig restauriert und wird heute durch den Verein Freunde des Hochseekutters Landrat Küster als Kulturdenkmal erhalten. Auch in diesem Jahr legt die Gorch Fock der deutschen Marine in Warnemünde an. Sie kommt auf eine Länge von 90 Metern und ist nach Absage der Schiffe aus Brasilien und Polen das längste Traditionsschiff auf der diesjährigen Sail. Dagegen ist die angemeldete Sea Breeze ein Zwerg. Mit knapp 10 Metern Länge ist das Schiff das kleinste der diesjährigen Hanseseel und kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. 1937 wurde sie als Tenderboot der Wilhelm Gustloff gebaut und ist das einzige von drei Versorgungsbooten, das bis heute noch in Fahrt ist und von einem Förderverein betreut wird. Und nicht zuletzt die Pascal Flores aus Spanien. Mit knapp 2500 Seemeilen Entfernung vom Heimathafen hat sie nun den Titel als Schiff mit der weitesten Anreise von der Cisne Branco geerbt. Insgesamt werden in der Buchungszentrale des Hanseseel-Büros mehr als 12.000 Mitsegelmöglichkeiten angeboten.
So, Herr Medling, wie groß ist denn jetzt Ihre Freude und worauf freuen Sie sich am meisten? So viele Fragen.
Ich bin sehr stolz, dass vor 13 Jahren wir begonnen haben mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie am Mittwochabend vor der Hanseseel ein Auftaktkonzert in der Halle 207 zu geben. Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein und ich freue mich im Rahmen dieses Auftaktkonzertes zur Hanseseel auch Städtepartner Rostocks wiederzutreffen und mit Ihnen vielleicht auch darüber zu sprechen, was wir gemeinsam tun können, die Hanseseel auch in der jetzigen Dimension und vor allem die Baltic Sail als eine gemeinsame Bewegung von Ostseestädten am Leben zu erhalten. Wir sind aber auch als Hanseseel-Enthusiasten, als Förderverein Tradition Ostseeschifffahrt, der sich der Bewahrung der Geschichte der maritimen Wirtschaft insgesamt widmet, auf der Hanseseel vertreten, gemeinsam mit dem Maritimen Rat, mit den Enthusiasten, die weiterhin für ein starkes Schifffahrtsmuseum sich einsetzen und auch mit dem Freundeskreis Archäologisches Landesmuseum, der ja sich dafür einsetzt, dass dieses Archäologische Landesmuseum im Rostocker Stadthafen, dass dieses Landesmuseum bald Gestalt annimmt und zur touristischen Attraktivität und zur Abrundung der Hanseseel beiträgt. Alles das gehört zur Veranstaltung dazu und natürlich freue ich mich auf den traditionellen Spaziergang mit meiner Ehefrau am Sonntagabend über die Veranstaltung, um noch einmal zu entspannen und jetzt auch ohne eine direkte Verantwortung diese Veranstaltung zu genießen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, Roland Medling, dass Sie sich heute auch die Zeit genommen haben, um mit mir über die Hanseseel zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Na, und lassen Sie uns weiterhin gut Hand anlegen, dass diese Veranstaltung auch weiterhin vielen Menschen Freude bereiten kann.
Auf jeden Fall. Ein ganz besonderer Dank geht auch an meine beiden NDR-Reporterkollegen Jürgen Opel und Bernd Karlauch aus dem Ostseestudio Rostock, die seit Jahren von der Hanseseel live berichten und mir dankenswerterweise heute ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Und die Redaktion dieser Folge hatte Sabine Frömel, ebenfalls aus dem Ostseestudio Rostock. Wenn ihr euch ein eigenes Bild von der Hanseseel in Rostock machen wollt, dann könnt ihr das live vom 8. August bis zum 11. August oder aber ihr schaut euch das im NDR-Fernsehen an. Am 10. August wird das NDR Nordmagazin erstmals live von der Gorch Fock ausgestrahlt. Und die Folge findet ihr danach natürlich auch online zum Nachschauen. Ja, und auch meine Podcast-Empfehlung heute spielt in Rostock. Felix Groß, der Bruder von Toni und ebenfalls Fußballprofi, ist auf Ortskontrollfahrt in Rostock unterwegs gewesen. Und diesen Podcast findet ihr bei uns in der ARD Audiothek und natürlich auch in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.